Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema die Lage im Iran und in der Region. Ich bitte um etwas Ruhe im Saal und um einen schnellen Wechsel der Plätze. Auch in der AfD-Fraktion, damit ich die Aussprache eröffnen kann. Und das Wort hat als erstes für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Dr. Norbert Röttgen.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Angriff auf den Iran ist eine Entscheidung der USA und Israels. Es ist keine deutsche Entscheidung und es ist auch keine europäische Entscheidung. Aber selbstverständlich, die USA ist ein besonders enger NATO-Alliierter von uns. Zu Israel haben wir ein besonders nahes Verhältnis, ein besonderes Verhältnis. Und der Nahe Osten ist unsere Nachbarregion. Die Lage dort, die Instabilität, die Terrorisierung, die es dort gegeben hat und immer noch gibt, die Kriege, die dort bestehen, berühren uns in unmittelbarer Weise und auf ganz vielfältige Weise. Und darum ist dieses Geschehen etwas, was hier im Bundestag zu bewerten ist, was zu diskutieren ist. Und es ist auch die Frage zu stellen, was es für uns bedeutet. Und darum war es richtig und ist es richtig und gut, dass die Koalitionsfraktionen dieses Thema zu einer Debatte hier im Deutschen Bundestag gemacht haben. Also Bewertung und Bedeutung dieser Vorgänge. Ich möchte, was die Bewertung anbelangt, auf einen Aspekt abstellen, nämlich auf die Wirkung desjenigen, was geschehen ist, des militärischen Angriffs. Die Wirkung wird sein und ist jetzt schon, dass das Terrorregime der Mullahs maximal geschwächt worden ist und möglicherweise und hoffentlich beseitigt werden wird. Und dieser Umstand der Schwächung und hoffentlich die Beseitigung dieses kriegerischen, terroristischen Regimes, das ist ein maximaler Gewinn für die Iranerinnen und Iraner, meine Damen und Herren. Und diese Wirkung möchte ich hier festhalten. Wenn dieses Regime verschwindet oder maximal geschwächt ist, dann bedeutet es auch weiter einen Gewinn für Sicherheit und Frieden auch jenseits in der gesamten Region, jenseits des Landes, in der Region und über die Region heraus. Wir denken an das illegale Atomprogramm dieses Regimes, an das Raketenprogramm, an den Terror im Land, an den Krieg, der in der Region organisiert und finanziert worden ist. Ohne Teheran, ohne dieses Regime hätte es den 7. Oktober nicht gegeben. Und wir sehen jetzt die wahllosen Angriffe auf die arabischen Nachbarn, die ja auch gegen die amerikanische Entscheidung waren. Das sind wahllose Terrorangriffe auf die Nachbarstaaten, die wir absolut verurteilen und die alles über dieses Regime und seine Gefährlichkeit nicht nur für die Menschen im Iran, sondern für die gesamte Region bedeuten, meine Damen und Herren. So klar die Wirkung ist, Wirkung allein ist noch keine rechtliche Rechtfertigung. Aber sie macht klar, wie kompliziert hier die Abwägung ist. Sie macht für mich klar, dass es in dieser Frage kein richtig oder falsch gibt. Wer nur sagt, diesen Angriff bewerte ich völkerrechtlich, komme zu einer negativen Bewertung, der kann doch nicht ausblenden, dass das Ergebnis ist, dass dieses Regime, dass die Ablehnung und Verachtung von Völkerrecht als solches ist, in Praxis ist, dann eine Existenzgarantie behielte, meine Damen und Herren. Man muss doch diesen Widerspruch sehen, man muss dieses Dilemma sehen. Ich glaube, wenn man ernsthaft an diese Frage herangeht, muss man sagen, es ist und geht hier um eine Abwägung von Übeln. Was ist das kleinere Übel? Krieg ist ein Übel, ohne jede Frage. Aber ich sage genauso klar, das Regime der Mullahs ist das größte Übel für die Region, für die Menschen im Iran und darüber hinaus, meine Damen und Herren. Daraus folgt aus meiner Sicht, wenn es um das Regime und das System geht, dass auch das Ziel klar sein muss. Wir müssen alles daran setzen, dass, wenn die Lage jetzt so ist, die Chance genutzt wird auf einen neuen Iran, auf einen Iran, in dem die Menschen die Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurückerhalten, die Iranerinnen und Iraner. Ich weiß nicht, keiner weiß, ob das die Entwicklung so unmittelbar sein wird. Aber es ist eine Möglichkeit, es ist eine Chance geschaffen, und auf diese Chance muss nun auch alles abgestellt werden. Die Wiedergewinnung eines freien, selbstbestimmten Iran für das iranische Volk. Das ist die Möglichkeit, um die es jetzt geht. Nicht nur um Raketen und Waffen. Die werden wiederkommen, wenn der politische Wille weiter existieren sollte. Und darum meine letzte Bemerkung. Es wird ein Ende dieses Krieges geben. Es wird, wie Friedrich Merz in Washington gesagt hat, den Tag danach geben. Und der Tag nach diesem Krieg, das wird auch der Tag für deutsche und europäische Verantwortung sein, sowohl die Entwicklung im Iran zu befördern, zu unterstützen, zu einem freien Iran, als auch in der Region eine neue Sicherheitsarchitektur zu bilden, sich dafür einzusetzen. Nach diesem Krieg können wir uns als Europäer und Deutsche der Verantwortung nicht mehr entziehen, sondern wir haben dann eine Verantwortung für einen sicheren, stabileren, friedlichen Nahen Osten. Und nach dieser Arbeit freuen wir uns und wir arbeiten daran. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Beatrix von Storch.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Islamische Revolution 1979 war ein Unglück für die Menschen im Iran, im Nahen Osten und der ganzen Welt. Ein Unglück. Und deswegen gratuliert man dazu auch nicht, insbesondere nicht als Bundespräsident. Die Ayatollahs haben Persien in einen totalitären islamischen Staat umgewandelt, der die Region mit Terror überzieht. Terror in der Welt protegiert, Regime und Islam, Kritiker ermordet und sein Volk in Geiselhaft nimmt, besonders die Frauen. Wenn es einen Knopf geben würde, mit dem wir einen Iran schaffen könnten, ohne Wächterrat und Terrormilizen, ohne Atomwaffen und Foltergefängnisse, ohne eine Mullah-Herrschaft, die AfD würde diesen Knopf die ganze Zeit drücken. Aber es gibt so einen Knopf leider nicht. Es gibt keinen schnellen Weg oder einfachen Weg zu Freiheit oder gar Demokratie in der islamischen Welt. Wir haben volle Sympathie für die Menschen, die in der ganzen Welt, auch hier gerade unter den Linden, für einen freien Iran demonstrieren. Mit den bunten Fahnen von Persien und Deutschland, von Israel, den Vereinigten Staaten. Und was für ein krasser Gegensatz zu diesen endlosen, hasserfüllten Palästina-Demos. Die freiheitsliebende Perserin ohne Kopftuch hat ihren Platz in Deutschland. Der bärtige Hisbollah-Aktivist gehört hier nicht hin und muss raus, und zwar schnell. Wir stehen aber der Möglichkeit, Gesellschaften oder Regime durch externe Militärinterventionen zu verändern, sehr skeptisch gegenüber. Wunsch und Wirklichkeit liegen sehr weit auseinander. Unsere Erfahrung mit Regime-Change im Nahen Osten bisher: blutige Bürgerkriege oder neue diktatorische Regime. Der arabische Frühling war eine große Illusion und endete in einer Katastrophe. Wenn es diesmal anders sein sollte, dann sind wir darüber sehr glücklich. Aber wir sollten und können nicht damit rechnen. Im Nahen Osten gibt es häufig nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Pest, ein Iran mit Atomwaffen, und dann ziehen die anderen islamischen Regionalmächte nach. Das hat sowohl der saudische Kronprinz als auch Erdogan hinlänglich deutlich gemacht. Eine islamische Welt voller Atomwaffen, ein Albtraum, die Pest und die Cholera. Eine Militärintervention im Iran mit unklarem Ziel und ungewissem Ausgang. Es drohen maximale Eskalationen in Nahost und bei uns Terroranschläge und Flüchtlingswellen, und die Gas- und Ölpreise steigen. Wir können nun lange darüber sprechen, ob Trumps Wahl zwischen Pest und Cholera die richtige war. Aber eins bleibt richtig, was der Spiegel gesagt hat: Deutschland ist Zuschauer. Wir spielen da gar keine Rolle. Wir Deutschen können weder den Iran daran hindern, Atomwaffen zu beschaffen oder das Regime stürzen, noch können wir den Krieg verhindern. Bekenntnisse zum Völkerrecht immer wieder gerne, Sonntagsreden und Lippenbekenntnisse, aber keine faktische Macht. Wir müssen fragen, was ist jetzt im deutschen Interesse? Den USA in den Rücken fallen oder selber in den Krieg eintreten? Sicher nicht. Konzentrieren wir uns darauf, worauf wir Einfluss haben, also Germany first. Und das müssen wir dann tun. Erstens, ein Herbst 2015 darf sich nicht wiederholen. Die Bundespolizei muss jetzt in Grenzschutzbereitschaft. Wir müssen in Kooperation mit Ungarn die Balkanroute festschließen und gegebenenfalls das EU-Recht so verschärfen, dass Griechenland und Italien auch die Schiffe zurückschicken können, die Boote, die zu uns kommen wollen. Zweitens, Sicherheit heißt, wir müssen die Schläfer des Mullah-Regimes, die Terroristen bei uns aufspüren, unschädlich machen, abschieben, einsperren, alles, was rechtlich möglich ist, gegebenenfalls Gesetze dazu ändern, ganz demokratisch. Und ein Ende der Auslandsfinanzierung der Moscheen und Zentren, die hier Hass gegen uns schüren und die Rückzugsräume bieten. Drittens die Wirtschaft. Die Öl- und Gaspreise steigen. Also, was tun so viele Kohlekraftwerke wie möglich wieder ans Netz, und zwar jetzt erst recht zurück zur Kernkraft, jetzt erst recht Nord Stream wiederbeleben, jetzt erst recht und Steuersenkung auf Energie, jetzt erst recht. Das können wir tun, und dazu fordern wir die Bundesregierung auf. Die größte Gefahr für uns ist die geografische Nachbarschaft zur islamischen Welt, einer Welt voller Fanatismus, Unterdrückung und Gewalt. Und ja, das hat etwas mit dem Islam zu tun. Ich weiß, Sie hören das nicht gerne. Wir können die islamische Welt nicht reformieren, aber wir können verhindern, dass deren Konflikte zu uns kommen. Das ist unsere größte sicherheitspolitische Herausforderung, und die AfD nimmt diese Herausforderung an.
Das Wort hat jetzt für die Bundesregierung der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! Am Samstagmorgen haben der amerikanische Präsident und der israelische Premierminister ihre oft gemachten Ankündigungen wahrgemacht. Sie haben Großangriffe unter anderem auf die iranischen Raketenstellungen, Einrichtungen des iranischen Nuklearprogramms und auf Schlüsselfiguren des iranischen Regimes gestartet. Wichtige Teile der Führungsriege wurden eliminiert. Und heute an Tag 5 der Operation muss man sagen, der Nebel dieses Krieges ist noch sehr, sehr dicht und sehr, sehr undurchsichtig. Auf welche Länder er sich auch ausbreiten wird und wie lange er gehen wird, ist nach wie vor völlig ungewiss. Eines ist aber klar. Die israelisch-amerikanischen Angriffe richten sich gegen ein Regime, das Israel vernichten will, das mit seinen Terrorverbündeten von der Hezbollah über die Houthis bis zur Hamas im gesamten Nahen und Mittleren Osten Instabilität verbreitet und Gewalt sät, nicht zuletzt eben über diese Proxys, aber auch selbst. Ein Regime, das seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, nach innen und außen Repression und Terror verbreitet. Sie richten sich gegen eine fanatische Staatsführung dieser Angriffe, die ihre eigene Bevölkerung mit brutalen Methoden unterdrückt und kaltblütig niederschlägt. Eine Bevölkerung, die übrigens, und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, trotz dieser brutalen Unterdrückung, trotz drohender Folter und Ermordung weiterhin auf die Straße geht und sich gegen das Mullah-Regime auflehnt. Und die in weiten Teilen angesichts der Ausschaltung der iranischen Führungsriege durch israelische und amerikanische Waffen jubelt, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, die völkerrechtliche Debatte, die wir hier in Deutschland führen, ist wichtig. Es muss klar sein, Völkerrecht muss zentraler Maßstab unseres Handelns bleiben. Denn eine internationale Ordnung, davon bin ich fest überzeugt, kann langfristig nur stabil sein, wenn sie auf allgemein anerkannten Regeln basiert, an die sich wenigstens die meisten halten. Sie kann nur langfristig stabil sein, wenn sie über interessenausgleichende Institutionen und Mechanismen verfügt, die nicht von innen heraus geschwächt werden. Militärische Alleingänge, meine Damen und Herren, jedenfalls alleine, führen nicht zu dieser langfristigen Stabilität. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, gilt auch, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Eben diese Regeln hat gerade der Iran jahrzehntelang ignoriert, hintertrieben, bekämpft. Jahrelang hat die internationale Gemeinschaft und auch die Europäische Union versucht, die zerstörerische Rolle des Iran mit Verhandlungen, Sanktionsregime und internationalen Abkommen einzuhegen. Ohne Erfolg. Im Gegenteil, Irans zerstörerische Rolle in der Region hat eher zugenommen. Die enge Partnerschaft mit Russland, daran darf und muss man noch mal erinnern, hat zudem ganz konkrete Auswirkungen auch auf unseren Kontinent. Russische Truppen kämpfen auch mit iranischen Waffen. Und Ukrainerinnen und Ukrainer werden damit jeden Tag getötet. Das iranische Regime war und ist also eine massive Bedrohung für Israel, für die USA, für den gesamten Nahen und Mittleren Osten, aber eben auch für uns in Europa. Und wo stehen wir jetzt? Nach fast 50 Jahren Unterdrückung, Folter, Hinrichtung und Gewalt könnte sich für knapp 90 Millionen Iranerinnen und Iraner die Chance auf einen Übergang hin zu einem freien und selbstbestimmten Leben bieten. Und auch hier gilt der Blick auf die Wirklichkeit. Wir müssen realistisch bleiben. Die Akteure der Unterdrückung profitieren eben nicht nur von ihrem menschenverachtenden System. Sie kontrollieren auch weite Teile der iranischen Wirtschaft und verfügen auch weiterhin über große, schreckenausübende Machtmittel. Sie werden alles daran setzen, alles, das Unterdrückungsregime mit Gewalt am Leben zu erhalten, koste es, was es wolle, und noch mehr Terror zu verbreiten. Und die Gefahr für einen wachsenden Flächenbrand und eine weitere Destabilisierung der ganzen Region ist damit riesig. Und sie ist zu groß, als dass wir in Europa einfach zur Tagesordnung übergehen könnten. Unser Fokus als Bundesregierung und im Verteidigungsministerium liegt nun auf drei Bereichen. Erstens, der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Soldatinnen und Soldaten in der Region hat oberste Priorität. Ich habe am Montag in einer Videokonferenz mit den Kontingentführern und Militärattaché-Stäben in der Region gesprochen und ihnen genau dies noch einmal versichert und für ihren Einsatz gedankt, meine Damen und Herren. Die Angriffe an die Standorte unserer Kontingente in Erbil und Al-Azra konnten erfolgreich abgewehrt werden, und alle Soldatinnen und Soldaten sind wohlauf. Ihnen gilt meine große Anerkennung und mein Respekt für das besonnene Vorgehen in einer hochdynamischen und wirklich gefährlichen Lage. Und gleichzeitig ist diese Situation höchst angespannt und die Auftragserfüllung für die Truppe derzeit nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Nicht einfacher ist die Lage für unsere Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sich in der Region befinden. Ihre Sicherheit zu gewährleisten, nehmen wir sehr ernst. Das hat die Bundesregierung im Blick, und das Auswärtige Amt unterstützt unsere Landsleute, wo immer es geht, zuletzt mit der Entsendung von Flugzeugen und der Ermöglichung der Ausreise auf dem Landweg. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Deutschland ist nicht Kriegspartei. Die deutsche Bundeswehr wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen, meine Damen und Herren. Deutschland wird alles daran setzen, zur Deeskalation beizutragen und eine weitere Ausbreitung von Gewalt einzudämmen. Bereits am Sonntag habe ich mit meinem israelischen Amtskollegen gesprochen. Mit dem amerikanischen Pentagon stehe ich ebenso im Austausch wie mit meinen europäischen Amtskollegen. Wir fordern den Iran auf, seine Angriffe einzustellen und nicht noch weitere Staaten in den Konflikt hineinzuziehen und den rücksichtslosen und teils willkürlichen Raketenbeschuss eben auch von zivilen Zielen zu beenden, meine Damen und Herren. Drittens brauchen wir einen Plan für die Zeit nach den Kämpfen. Die Geschichte lehrt uns, Kriege zu beginnen ist deutlich einfacher, als sie zu beenden. Das heißt im Umkehrschluss, es braucht eine belastbare Exit-Strategie, und die, meine Damen und Herren, sehe ich gerade nicht. Es ist illusorisch zu denken, die Konflikte der Region ließen sich allein mit militärischer Gewalt und Alleingängen lösen. Das müssen und das werden wir auch immer wieder gegenüber unseren amerikanischen und israelischen Freunden unterstreichen. Wichtig ist aber auch, meine Damen und Herren, wir Europäerinnen und Europäer dürfen nicht nur zum Zaungast werden, wenn es um die Zukunft der Region steht. Wir müssen uns deshalb jetzt in die Diskussion einbringen und definieren, was wir für die Stabilisierung und Befriedung der Region beitragen können. Hierfür braucht es ein klares Bekenntnis, es braucht langen Atem für diplomatische Initiativen, weil politische Lösungen gebraucht werden. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, bei all diesen Entwicklungen in Nahost dürfen wir nicht vergessen, an wie vielen anderen Orten auf der Welt ebenfalls jeder Tag von Gewalt und Krieg beherrscht wird. Meine Sorge ist, dass der russische Krieg gegen die Ukraine hinter den aktuellen Entwicklungen aus dem Tagesgeschehen verschwindet und sich der Fokus verschiebt, meine Damen und Herren. Das dürfen wir nicht zulassen. Und all diese Konflikte, auch das lehrt die lernen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, können nicht voneinander getrennt betrachtet werden. Alle sind irgendwie miteinander verknüpft. Und wer Sicherheit für den Nahen Osten will, der muss sie auch für die Ukraine wollen. In diesem Sinne appelliere ich an Sie alle. Lassen Sie uns bitte Ursache und Wirkung der Konflikte nicht verwechseln. Lassen Sie uns mit klarem Blick einander vergewissern, wer unsere Verbündeten und wer unsere Gegner sind. Und lassen Sie uns für Frieden, Stabilität und Sicherheit uns einsetzen, hier in Deutschland und weltweit. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete Omid Nuripur.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Außenmauern des Evin-Gefängnisses im Norden Teherans kennen alle im Iran. Zu viele Familien haben dort gestanden, hilflos und bangend um das Schicksal ihrer Angehörigen, die willkürlich dort verhaftet waren oder hingerichtet worden sind. Ich stand dort als Kind eine ganze Nacht, bevor beim Morgengrauen mein Onkel, der mir Lesen und Schreiben beigebracht hatte, hingerichtet wurde. Er hatte die falschen Flyer verteilt. Er wurde 17 Jahre alt. Meine Damen und Herren, dieses Gefängnis ist bis heute das Herz der Unfreiheit in dem Land, im Iran. Und gerade in diesem Augenblick hat dieses Regime nichts Besseres zu tun, als die Essensausgabe für viele der Häftlinge dort auszusetzen und ihnen einfach die Grundversorgung zu verweigern. Diese Menschen gehören nicht ins Gefängnis, die gehören freigelassen. Und ich wünsche, dass es eine klare Stimme gibt, auch aus Deutschland, dies von diesem Regime zu fordern in diesem Fall. Das, was dort in diesem Gefängnis passiert, ist das Symbol der Unterdrückung, einer Unterdrückung, die zu dieser Stimmung im Land führt. Egal, mit wem ich die letzten Tage gesprochen habe, die Menschen haben Angst, weil Bomben fallen. Aber danach kommt sofort der Satz, es ist Zeit, dass dieses Regime geht. Es ist so überfällig, dass dieses Regime geht. Und das erklärt beispielsweise, warum in einem Land, in dem man von Kindesbeinen an beispielsweise lernt, dass man nicht sich freuen darf, wenn jemand stirbt, die Leute auf den Straßen vor Glück weinen und tanzen, wenn sie hören, dass der Revolutionsführer nicht mehr lebt. Das hat sehr viel mit der Unterdrückung der letzten Jahre zu tun und dem Terror, den auch das Volk erlebt hat. Ein Terror, den man aber in der ganzen Region sehen kann. Das können die Menschen in Syrien erzählen, in Libanon, im Irak, in Bahrain, in Jemen. Und die Spitze dessen ist ein Staatsdoktrin seit 47 Jahren, wird gepriesen, dass man Israel auslöschen müsse. Das ist dieses Regime, über das wir sprechen. Und das sieht man daran auch bereits, dass in den letzten 4 Tagen 12 unbeteiligte Länder vom Iran angegriffen worden sind. Der Flächenbrand, den wir gerade erleben, hat eine Kernursache. Und das ist das Unrechtsregime in Teheran, meine Damen und Herren. Dabei ist Kerninteresse Deutschlands und Europas, dass unsere Nachbarregion, der Nahe Osten, stabil ist. Und dafür muss man auch was tun. Und ich muss zugeben, als überzeugter Europäer, in den letzten 4, 5 Tagen war es nicht so, dass man glücklich war über Geschwindigkeit, Geschlossenheit und Entschlossenheit der Europäischen Union. Das kann man aber jederzeit ändern. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Regierung, meine Bundesregierung schnellstmöglich eine Initiative ergreift mit anderen und dem Land, was am schnellsten gerade am Abgrund steht, nämlich dem Libanon, beizustehen. Der Libanon wird existenziell in diesen Stunden bedroht vom wichtigsten Verbündeten des Regimes, von der Hisbollah. Wenn wir nichts tun, wird der Flächenbrand in der gesamten Region immer größer. Es gäbe aber auch innenpolitische Hausaufgaben für diese Bundesregierung. Wir haben in den letzten Tagen etwas erlebt, was nicht nur mir den Magen umgedreht hat, dass es Trauerfeiern gegeben hat für die Henker. Herr Innenminister, bitte verhängen Sie endlich ein Betätigungsverbot gegen die Revolutionsgarde. Denn das reicht nicht, wenn Sie auf der Terrorliste der EU stehen. Das ist so überfällig, dass das passiert. Jetzt lese ich Berichte, dass der Sohn des Revolutionsführers indirekt durch Strohmänner 2 Hotels hat in meiner Stadt Frankfurt am Main. Ich bitte meine feste Bitte an das Finanzministerium, helfen Sie mit, tragen Sie dazu bei, dass das gestohlene Volksvermögen der Iranerinnen und Iraner eingefroren wird und diese Schergen sich nicht damit auch noch bereichern. Und ein letztes. Wir haben eine Gott sei Dank unabhängige Justiz, aber ich darf als Wunsch formulieren, ich wünsche mir die Prüfung von Ermittlungen gegen die Verbrechen, wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit der letzten Tage, Wochen und Monate und Jahre über die Zehntausenden von Ermordeten in diesem Regime. Die Leute im Iran müssen sehen, dass ihre Schergen nicht ungestraft davonkommen. Auch das ist ein Zeichen von Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, die Menschen im Nahen Osten, die meisten Menschen im Nahen Osten sehnen sich so sehr nach Frieden, nach all den Blutvergießen und Kriegen und Konflikten. Frieden gibt es nur mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt es nicht ohne Freiheit. Und Freiheit war der Slogan all dieser Wellen von Demonstrationen und Protesten der letzten Jahrzehnte im Iran, immer wieder getragen von mutigen Frauen, vor allem im Iran. Freiheit in Farsi, in Kurdisch, in Dari heißt Azadi. Es ist so überfällig, dass die Menschen im Iran zu ihrer Freiheit kommen, nicht auf Demonstrationen danach rufen müssen, dass sie im Freitag, in ihren Freizeiten, im Alltag auch erleben und dass es soweit ist, dass das nicht ein Slogan ist auf Demonstrationen und dass sie eine Regierung haben, die ihr Vertrauen auch verdient hat. Das Regime hat das Vertrauen längst verloren. Möge die Freiheit bald kommen. Rusa Azadina Sikast. Herzlichen Dank.
Die Linke hat jetzt das Wort, die Abgeordnete Ines Schwertner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher! Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran sind bereits Hunderte Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Tausende weitere wurden in den vergangenen Monaten Opfer des Regimes. Unser Herz ist bei den Menschen in Iran, die sich seit Jahrzehnten ein Leben in Frieden, Freiheit und Würde wünschen. Bei unseren iranischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, ihren Familien und Freunden. Und bei all denen, die ihr Leben riskieren. Unser Herz ist bei der Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi und der Anwältin Nasrin Sotoudeh. Das Regime hält sie im Gefängnis, weil sie sich für die Rechte der Frauen einsetzen, Folter benennen und Freiheit einfordern. Bei kurdischen Aktivistinnen und verfolgten Minderheiten, bei den unabhängigen Gewerkschaften der Teheraner Busfahrer und dem iranischen Lehrerverband. Das Regime verfolgt sie, weil sie Arbeiterinnen und Arbeiter organisieren, weil sie sich weigern, Angst zu haben. Und bei den Müttern von Lale Park. Ihre Angehörigen wurden bei Protesten vom Regime getötet. Und sogar ihre Trauer wird jetzt kriminalisiert. Sie alle wollen einen freien und demokratischen Iran. Und sie lehnen diesen Krieg ab. Sie wissen, dass er unschuldige Menschen tötet, dass er dem Regime neue Vorwände liefert für noch mehr Härte gegen die eigene Bevölkerung. Wir stehen an eurer Seite. Mabeshoma Hastim. 1951 wählten die Menschen in Iran Mohammad Mossadegh zum Premierminister. Er verstaatlichte das Öl, damit die Profite den Menschen in Iran und nicht den britischen Konzernen zugutekommen. Daraufhin organisierten die USA und Großbritannien einen Putsch und stürzten die Regierung. Iran verlor damit eine demokratische Entwicklung, deren Folgen das Land bis heute prägen. Die blutige Geschichte in Iran, im Irak, in Libyen und in Syrien hat gezeigt, Regimewechsel von außen bringen keine Freiheit, sie bringen einen Flächenbrand. Lernen wir endlich aus dieser Geschichte. Und natürlich löst so ein Moment nach 50 Jahren Unterdrückung Hoffnung aus. Die Unterdrückung und der Terror der Islamischen Republik jedoch, sie dürfen nicht als Vorwand missbraucht werden, um die eigenen Machtinteressen durchzusetzen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass es Trump und Netanyahu um die Menschen in Iran ging. Beides muss gelten. Ja, es gibt Hoffnung auf Veränderung. Und ja, es gibt einen völkerrechtswidrigen Angriff. Beides auszusprechen heißt nicht, gegen die Menschen in Iran zu sein. Es heißt, sie ernst zu nehmen. Herr Merz, während Menschen schon im letzten Jahr in Iran starben, sprachen Sie von Drecksarbeit. Heute nennen Sie das nicht mehr so, aber damals waren Sie wirklich sehr, sehr ehrlich. So nennen Sie also Krieg. Sie verurteilen die Vergeltungsschläge des Iran, aber Sie benennen nicht den Völkerrechtsbruch. Herr Merz, das Völkerrecht steht aus Gründen bei uns im Grundgesetz. Es liegt nicht an Ihnen persönlich, es nach Belieben auszulegen. Und militärisches Eingreifen, das wird immer noch hier im Bundestag verhandelt und nicht bei Ihnen am Telefon mit Herrn Starmer und Herrn Macron. Während Spanien verbietet, militärische Basen für den Angriff zu verwenden Kuschen Sie vor Trump. Sie sitzen bei Trump und sitzen lächelnd da, der die Welt in Flammen sehen will. Machen Sie es wie Pedro Sanchez. Machen Sie mal den Rücken gerade. Stehen Sie für das Völkerrecht ein. Und apropos den Rücken gerade, wir haben es auch gerade von Herrn Pistorius gehört. Auch Herr Klingbeil, auch Sie können den Völkerrechtsbruch nicht benennen. Sie haben jegliche Haltung verloren. Haben Sie so große Angst vor Ärger mit der CDU, dass Sie das Völkerrecht vergessen? Nach Gaza, nach Venezuela, jetzt das? Aber nicht nur das. Die Bundesregierung tut zu wenig, um die Reisenden zurückzuholen. Sie tut nichts gegen die steigenden Preise. Der Krieg treibt schon jetzt die Kosten an der Zapfsäule und schon jetzt beim Heizen an. Die Energiekonzerne erhöhen die Preise in der Erwartung eines Ölschocks, in der Erwartung. Frau Reiche, Frau Konnemann, Ihre Aufgabe ist es, die Bevölkerung zu schützen, nicht Ihre reichen Freunde. Führen Sie jetzt sofort eine Übergewinnsteuer und einen Energiepreisdeckel ein, und zwar sofort. Wenn es Ihnen allen wirklich um die Menschen in Iran ginge, dann würden Sie die demokratische Opposition stärken. Die politische Zukunft Irans, sie sitzt nicht im Ausland, sie sitzt heute im Gefängnis. Sie sitzt zwischen den Fronten eines Regimes und einer militärischen Eskalation. Wir sagen ganz klar Nein zu den Mullahs, Nein zur Diktatur, aber genauso klar Nein zur Rückkehr des Schahs, Nein zu imperialer Einmischung und Nein zu Trump und Netanyahu. Die Zukunft Irans gehört den Menschen selbst. Freiheit für die Menschen in Iran.
Für die Bundesregierung darf ich die Staatsministerin beim Bundesminister des Auswärtigen, Serap Güler, das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Brutales Niederschlagen von zivilen Protesten, Sitten, Wächter, Folter, Gefängnisse und Hinrichtungen. Tausende tote Iranerinnen und Iraner allein im Januar. Umgebracht von der eigenen Regierung. Jahrzehntelang hat das Regime versucht, jede Hoffnung in der Bevölkerung niederzutrampeln. Vergebens, wie die mutigen Menschen in Iran immer wieder unter Beweis gestellt haben. Ich habe einige von Ihnen in den letzten Tagen und Wochen persönlich sprechen können. Und ich verneige mich vor Ihrem Mut, vor Ihrer Stärke, vor Ihrer Würde. Wir sind uns hier hoffentlich einig, dass Ali Khamenei der Kopf eines ruchlosen Regimes war. Ein Regime, das seine eigene Bevölkerung unterdrückt. Ein Regime, das wie kein anderes in der Welt für Terror und Destabilisierung in der Region und weit darüber hinaus steht. Durch ein jahrzehntelanges Nuklearprogramm, das nicht durch die zivilen Zwecke zu rechtfertigen ist. Durch ballistische Raketen, die eine Bedrohung für die ganze Region darstellen, auch für uns und für unsere Verbündeten. Durch die Terrorgruppen, die Iran unterstützt, wie die Hisbollah, die Hamas oder die Houthis. Durch Repressionen gegen iranische Staatsbürger auf der ganzen Welt und gegen jüdische und israelische Einrichtungen, auch hier bei uns in Deutschland. Das Regime wünscht Israel wie auch den USA den Tod. Es will den israelischen Staat zerstören. Und es unterstützt Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, konkret mit Waffen, mit Shahed-Drohnen und Technologietransfer. All das bedroht die Menschen in Iran, in der Region, aber es bedroht explizit auch die Sicherheit Europas, auch die Sicherheit Deutschlands. Mehr als ein Jahrzehnt lang hat die Welt, haben auch wir, mit dem Iran darüber verhandelt. Am Samstag haben sich Israel und die Vereinigten Staaten entschieden, mit militärischen Mitteln vorzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ganz klar in unserem Interesse, dass die Welt eine regelbasierte Ordnung hat. Und gleichzeitig ist es in unserem Interesse, dass es einen Wandel in Iran gibt. Dass Iran sein Nuklearprogramm einstellt, keine Bedrohung mehr in der Region und für Europa ist und seine Gewalt und Repression gegen die eigene Bevölkerung einstellt. Das konnte in den Verhandlungen nicht erreicht werden. Aber wie es der Bundeskanzler formulierte, das Völkerrecht stieß hier an seine Grenzen. Und einige von Ihnen über Parteigrenzen hinweg haben es sehr treffend gesagt. Sollte dieses Regime fallen, weinen wir ihm keine Träne nach und stehen damit, lieber Omid Nuripur, stehen damit ganz klar an der Seite der iranischen Bevölkerung. Die völkerrechtliche Diskussion wird ihren Gang nehmen, und das ist wichtig und richtig. Es liegt in der Verantwortung der Vereinigten Staaten und Israels, sich hier selbstverständlich auch völkerrechtlich zu erklären. Und am Wochenende haben beide in einer Sondersitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ihre Argumente vorgetragen. Wir haben diese Erklärungen zur Kenntnis genommen und werten sie als Zeichen, dass sie die Pflicht ernst nehmen, die völkerrechtliche Grundlage für die Anwendung militärischer Gewalt gegenüber dem Sicherheitsrat und der Welt darzulegen. Hier wird auch in den USA vom Kongress gewiss noch ein Mehr an Informationen eingefordert werden. Unsere Aufgabe als Politiker ist es aber vor allem, eine politische Einordnung der Situation vorzunehmen und zu agieren. Wir haben derzeit vor allem zwei politische Aufgaben. Erstens, wir bringen unsere Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Sicherheit nach Hause und unterstützen sie mit aller Kraft vor Ort. Zweitens, diese Krise muss beendet werden, und wir müssen an der Zukunft der Region arbeiten, zusammen mit unseren Partnern. Und weil unsere unmittelbare Nachbarregion betroffen ist, wir haben ein vitales Interesse, dass unsere Sicherheit, der Schutz Europas keinen Schaden nimmt. Zu unseren Staatsangehörigen. Zehntausende harren seit Samstag in der Region aus. Viele haben Angst. Sie schlafen in Tiefgaragen. Sie hören Raketen ganz in der Nähe einschlagen. Für so viele ist ein Urlaub zum Albtraum geworden. Wir tun alles, um sie zu unterstützen, und dies gemeinsam mit den Reiseveranstaltern. Kolleginnen und Kollegen an den Auslandsvertretungen in der ganzen Region arbeiten rund um die Uhr daran und sind dabei mancherorts selber unter Beschuss. Im Auswärtigen Amt tagt nahezu täglich der Krisenstab der Bundesregierung, wie auch heute, und am Montag geleitet durch unseren Außenminister Wadephul und unseren Verteidigungsminister Pistorius. Es gibt Dutzende Hotlines sind geschaltet, in Berlin und in allen Botschaften und Konsulaten. Das Krisenreaktionszentrum ist in ständigem Austausch mit den Reiseveranstaltern und unterstützt sie dabei, ihre Gäste sicher nach Hause zu bringen. Konkrete Hilfe ist auch auf dem Weg. Ein erster Sonderflug ist heute in den Oman geflogen und wird mehr als 200 deutsche Staatsangehörige zurück nach Deutschland bringen. In erster Linie Kinder, Kranke und Schwangere. Und es geht weiter. Unser Außenminister ist in täglichem Austausch mit seinen Amtskollegen in der Region. Auch in diesen Gesprächen geht es natürlich um die Hilfe für unsere Landsleute. Und es ist sehr gut, dass es gestern schon erste Flüge aus Abu Dhabi und Dubai nach Deutschland gab. Und heute werden weitere folgen. Hunderte Deutsche sind schon in Sicherheit. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit vollem Einsatz deutsche Staatsangehörige in der Region unterstützen. Wir bleiben dran. Unsere zweite Aufgabe ist es, alles in unserer Macht Stehende zu tun, dass diese Krise ein Ende findet. Das ist eine hoffnungsvolle Zukunft für die Menschen im Iran und in der Region gibt. Bisher ist kein Wandel im Iran festzustellen, stattdessen weitere Eskalationen. Irans Gegenanschläge seit 4 Tagen sind willkürlich, heimtückisch, brutal. Sie treffen die ganze Region. Sie treffen von Anfang an auch zivile Ziele, Hotels, Flughafen, Handelsschiffe. Völlig unbeteiligte Menschen. Iran blockiert den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz. Und das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland. Kraftstoffpreise und Transportkosten steigen, Warenlieferungen verzögern sich. Aber es geht auch noch um mehr. Kriege bewegen sich schnell im Nahen und Mittleren Osten. Iran hat die Golfstaaten angegriffen, und die Hisbollah hat schon Libanon in den Krieg gezogen. Dies kann ja in einem Flächenbrand enden. Und wir sind nicht weit weg von dieser Region. Wir sind unmittelbare Nachbarn. Dieser Krieg betrifft auch unsere Sicherheit, ganz direkt, nicht nur in der Flüchtlingsfrage. Zypern, unsere EU-Partner, wurden schon getroffen. Die Bundesregierung lässt daher keinen Zweifel. Wir verurteilen das ganze Vorgehen des iranischen Regimes aufs Schärfste. Das Auswärtige Amt hat den Botschafter von Iran einbestellt und eine eindeutige Forderung gemacht. Iran muss die willkürlichen Angriffe sofort einstellen. Sie gefährden unsere Alliierten und unsere eigenen Staatsbürger. Iran muss die Blockade in der Straße von Hormus aufheben und freie Schifffahrt ermöglichen, um verheerende Folgen für den internationalen Handelsverkehr abzuwenden. Und wir stimmen uns hierzu sehr eng mit unseren Partnern ab. Es ist deshalb gut, dass unser Bundeskanzler Merz gestern im Weißen Haus war, als erster Europäer seit Beginn der Kämpfe. Wir werden mit unseren Partnern in Europa und darüber hinaus unermüdlich beraten und den engen Schulterschluss halten. Sowohl in der Krise als auch bei der Arbeit an einer Agenda mit Iran für den Tag danach. Die vier Eckpunkte einer solchen Agenda mit Iran hat der Bundeskanzler in seiner Erklärung am Sonntag genannt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die vordringlichen Aufgaben für uns als Bundesregierung. Was von uns jetzt verlangt wird, ist Leben in der Lage, mit klarem Blick und verantwortungsvoller Entschlossenheit. Ich danke Ihnen.
Für die AfD-Fraktion darf ich Torben Prager das Wort erteilen.
Herr Präsident, lassen Sie mich mit einem Satz beginnen, über den es in diesem Hause keine zwei Meinungen gibt. Ein freier, demokratischer, säkular geführter Iran wäre ein Gewinn für das iranische Volk, für die Region, für die gesamte Welt. Daran lassen wir keine Zweifel. Wir hören von allen Fraktionen hier im Hause, auch von der Bundesregierung, viel Mitgefühl für das iranische Volk. Und das ist berechtigt, das ist richtig. Das Volk hat gelitten und verdient eine bessere Zukunft und jede Solidarität. Aber was ich in dieser Debatte bisher vermisst habe, ist erstens die klare Feststellung, dass die Ablehnung eines Regimes, so grausam es auch ist, nicht automatisch einen Krieg rechtfertigt. Und zweitens die Frage, was folgt aus diesem Krieg für Deutschland? Meine Kollegin von Storch ist darauf eingegangen. Zunächst müssen wir zur Einordnung auf die Chronologie der Ereignisse schauen. Omans Außenminister hat erst am Freitag öffentlich bekannt gemacht, der Iran hatte sich verpflichtet, keinerlei atomwaffenfähig angereichertes Material herzustellen oder zu lagern. Heute und in Zukunft. Eine derart weitreichende Zusage hatte es noch nie gegeben. Sowohl das Pentagon als auch IAEA-Chef Grossi sagen, es gab keine unmittelbare außergewöhnliche Bedrohung, die vom Iran gegenwärtig ausging. Und dann fielen die Bomben, noch am selben Tag. Die Ergebnisse von Diplomatie wurden torpediert. Und wir fragen uns, und auf der ganzen Welt fragen sich die Menschen, warum. Die amerikanischen Äußerungen dazu sind eine einzige Kakophonie. Marco Rubio und Mike Johnson sagen, man habe defensiv gehandelt, weil Israel ohnehin angreifen wollte. Man hat also einen Krieg begonnen, nicht weil der Iran nach außen eine Bedrohung war, sondern weil ein Verbündeter Israel ohnehin angreifen wollte und man die eigene Präsenz in der Region schützen musste. Trump widerspricht dem öffentlich. Und das Ziel? Verteidigungsminister Hegseth sagt, kein Regimewechsel. Rubio sagt, Ausschaltung von Raketen und Seestreitkräften. Das soll bisher ja schon erfolgt sein. Und Donald Trump wieder widerspricht und fordert doch einen Regimewechsel, gestern erst im Oval Office in Anwesenheit von Bundeskanzler Merz, der nach dem Gespräch sagt, wir wissen nicht, ob der Plan aufgeht. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, es gibt gar keinen Plan. Es gibt keine klaren Ziele, keine Exit-Strategie und außer Bürgerkrieg und Hoffnung auf neue Aufstände scheinbar auch keine Perspektive für die Menschen vor Ort. Nur eine Gewissheit, es gibt historisch kein einziges Beispiel für Regimewechsel allein durch Luftangriffe. Wir kennen diese Muster. Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan. Und vor allem wissen wir, wo die Flüchtlingsströme danach hinfließen. Und weil wir das ja auch gehört haben, auch von der Regierung, möchte ich die Kollegen ansprechen, die immer noch glauben, es gäbe so etwas wie eine regelbasierte internationale Ordnung, die es zu verteidigen gelte. Welche Regeln gelten noch, wenn Israel und Amerika einen Angriffskrieg ohne Mandat, ohne unmittelbare Bedrohung, ohne Anlass zur Selbstverteidigung vom Zaun brechen? Und von einer Ordnung kann es schon gar keine Rede mehr geben, wenn es für eine solche folgenschwere Militäraktion nicht einmal innerhalb der amerikanischen Regierung Einigkeit über die eigentlichen Gründe besteht. Diese Ordnung existiert nicht, sie ist am Ende. Und eine Bundesregierung, die so tut, als wäre das nicht der Fall, festigt diese absolute Machtlosigkeit Deutschlands vor den Entwicklungen auf dieser Welt. Zuschauer am Spielfeldrand, mehr sind wir nicht. Was wir noch tun können, ist ein Blick unmittelbar auf die Auswirkungen auf Deutschland. Rohöl, Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas, Die Preise steigen und steigen, und die Verbraucherpreise laufen davon. Katar, an das uns Herr Habeck dankenswerterweise mit peinlichen Verbeugungen gebunden hat, liefert derzeit kein Gas mehr. Das Energieembargo gegen Russland fällt uns mal wieder auf die Füße. Und ausgerechnet jetzt tritt zum allen Überfluss eine irrsinnige EU-Verordnung in Kraft, die russische Importe ab 2027 verbieten soll. Schon letzte Woche war das falsch, jetzt ist es schlicht verantwortungslos. 2,50 Euro für einen Liter Diesel sind keine Panikmache, das sind die Folgen einer verfehlten Energiepolitik, in die uns diese Bundesregierung getrieben hat. Kein Wunder, dass 60% der Menschen in diesem Land und 73% der Menschen im Osten diesen Krieg ablehnen, und diese Werte werden auch mit der Inflation und mit den Verbraucherpreisen steigen. Es ist kein Krieg der wenigen, oder es ist ein Krieg der wenigen, den wir aber alle bezahlen müssen. Was wir fordern, sind ernsthafte Bemühungen für ein sofortiges Ende der Kampfhandlung und keine deutsche Beteiligung an diesem Krieg. Die E3-Erklärung vom Sonntag war ein fatales Zeichen, und es ist gut, dass der Verteidigungsminister klargestellt hat, dass es keine Beteiligung der Bundeswehr geben wird. Es braucht ein Ende der wertegeleiteten Energiepolitik, die günstige Quellen und zuverlässige Lieferanten ausschließt, und eine sofortige Aussetzung der CO2-Steuern. Sie sind grundsätzlich falsch und heute nur noch verantwortungslos, darauf hatte ich hingewiesen. Es braucht auch ein klares Signal in den gesamten Nahen Osten. No way. Deutschland kann und wird keine Heimat für weitere Migranten sein. Wir können und werden keine weitere Migrationswelle verkraften. Und endlich braucht es eine ehrliche Debatte darüber und greifbare Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn vermeintlich befreundete Nationen ohne Mandat, ohne Strategie und ohne Rücksicht auf unsere Interessen Kriege anzetteln und Deutschland wieder die Rechnung bezahlen soll. Vielen Dank.
Für die Bundesregierung darf ich die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Rehm Alabali Radovan, das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir in den Iran schauen, sehen wir ein Land zwischen großer Hoffnung und Unsicherheit. Wir sehen Menschen, die seit Jahrzehnten unterdrückt werden, die jeden Tag unter staatlicher Gewalt leiden, die politisch verfolgt werden. Das Leid, das das iranische Regime über die Menschen im eigenen Land gebracht hat, ist unbeschreiblich. Hunderttausende Menschen haben ihre Existenz verloren. Sie sind in Gefängnissen verschwunden oder wurden getötet. Unzählige Familien leben seit Jahren mit Verlust, Angst und Unsicherheit. Dieses Regime steht seit Jahrzehnten für Repression nach innen und Destabilisierung nach außen. Millionen Menschen im Iran und in der gesamten Region leiden bis heute unter den Folgen dieses Regimes. Der Tod des religiösen Führers Khamenei und weiterer Vertreter des Regimes weckt deshalb zu Recht bei vielen Menschen Hoffnung. Hoffnung auf ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde. Doch Hoffnung und Sorge liegen in diesen Tagen eng beieinander. Denn gleichzeitig wächst die Angst vor einer militärischen Eskalation, die das Leid der Menschen weiter vergrößert. Auch viele Menschen aus der iranischen Community in Deutschland leben in dieser Zeit mit dieser Gleichzeitigkeit der Gefühle. Hoffnung auf Veränderung und große Sorge um ihre Familien und Freunde im Iran. Die militärische Eskalation, besonders auch die maßlosen Vergeltungsschläge des iranischen Regimes, haben bereits jetzt dramatische Folgen für die ganze Region. Die Gefahr eines Flächenbrands ist real. Nicht nur Iran und Israel sind betroffen, sondern die gesamte Region. Jordanien, Libanon, der Irak und die Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Und wir sehen schon jetzt, militärische Konflikte treffen immer zuerst die Zivilbevölkerung. Ich habe in den letzten Tagen mit meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen aus der Region gesprochen. Ihre Botschaft war sehr eindeutig. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation ist groß. Vieles, was wir in der Region erreicht haben, ist durch diesen Krieg jetzt in Gefahr. In Syrien droht das ohnehin sehr kleine Zeitfenster für den Übergang in eine friedliche und stabile Zukunft noch weiter zu schrumpfen. In Jordanien ist die Eskalation ein herber Rückschlag für die sich stabilisierende Wirtschaft. Und im Gazastreifen wie auch im Westjordanland verschlechtert sich die Lage der Menschen erneut. Klar ist, es muss alles getan werden, um die Zivilbevölkerung zu schützen, überall. Das oberste Ziel der internationalen Gemeinschaft muss sein, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Die Spirale der Gewalt muss unterbrochen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland trägt eine besondere Verantwortung für eine Weltordnung, die auf Regeln und Recht basiert. Denn eines darf niemals gelten, dass sich das Recht des Stärkeren gegen die Stärke des Rechts durchsetzt. Das Völkerrecht schützt nicht Diktaturen. Es schützt Menschen und es schützt die internationale Ordnung vor Chaos. Und deshalb gilt für mich ganz klar, das Völkerrecht gilt für alle Seiten ohne Ausnahme. Und deshalb müssen völkerrechtliche Fragen zwingend geprüft werden. Denn militärische Angriffe ohne klare völkerrechtliche Grundlage stellen diese Ordnung in Frage, unabhängig davon, von wem sie ausgeht. Das gilt auch für den militärischen Angriff der USA und Israels auf iranisches Territorium. Gleichzeitig teilen viele von uns das politische Ziel, dass das repressive Regime im Iran eines Tages überwunden wird, besser heute als morgen. Aber gerade deshalb gilt auch berechtigte politische Ziele entbinden nicht davon, sich an gemeinsame internationale Regeln zu halten. Nachhaltige Sicherheit und nachhaltiger Frieden können nur am Verhandlungstisch entstehen. Und genauso wichtig ist eine andere Frage. Was ist der politische Plan für den Day After? Wie soll es dann im Iran weitergehen? Wie soll verhindert werden, dass ein Machtvakuum entsteht, das neue Konflikte hervorbringt? Was ist das Ziel? Auf diese Fragen gibt es zurzeit keine substanziellen Antworten. Und diese Fragen müssen zwingend beantwortet werden. Lassen Sie mich zum Schluss eins ganz deutlich sagen. Wir denken in diesen Tagen an all diejenigen, die in diesen Tagen in Angst leben, an die Menschen im Iran, aber auch im Irak, in Syrien, in Jordanien, in Israel und im Libanon, an die Menschen in den palästinensischen Gebieten, an die Menschen in den kurdischen Gebieten in der Region, an die Menschen in den Golfstaaten, die ebenfalls mit großer Sorge auf diese Entwicklungen blicken. Und wir denken auch an die vielen Menschen hier in Deutschland, die gerade große, große Sorgen haben um ihre Liebsten und Angehörigen in der Region. Ihre Angst ist keine abstrakte Kategorie. Sie ist real. Und Ihnen sind wir es schuldig, alles zu tun, um politische Lösungen zu finden. Denn eins bleibt klar: Die Zukunft dieser Region darf nicht von Bomben entschieden werden, sondern von den Menschen, die dort leben. Und wir müssen sie für eine friedliche Zukunft unterstützen. Die Zukunft Irans gehört dem iranischen Volk. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und politische Teilhabe müssen aus der iranischen Gesellschaft entstehen. Und gleichzeitig bleibt klar, und ich unterstütze Omid Nuripur in dieser Forderung, die schweren Menschenrechtsverletzungen des iranischen Regimes dürfen nicht in Vergessenheit geraten werden. Eine unabhängige internationale und völkerrechtliche Aufarbeitung dieser Verbrechen wird notwendig sein. Die Zukunft Irans wird getragen von den mutigen Menschen, die seit Jahren für ihre Rechte eintreten, im Iran und hier bei uns in Deutschland. Wir stehen solidarisch an Ihrer Seite. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Agnieszka Brugger das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frauen leben Freiheit. Worte, die für uns so selbstverständlich klingen, aber für so viele Menschen im Iran eine große Sehnsucht beschreiben. Diese Worte stehen auch für den ungeheuerlichen Mut vieler unschuldiger Menschen, die immer wieder einem Terrorregime trotzen, das den Wunsch nach Freiheit mit brutaler Gewalt, mit Folter und Mord bestraft. Auch unsere Gedanken sind bei den Menschen im Iran, von denen viele trotz aller Angst auf ein Ende der Mullah-Herrschaft hoffen. Unsere Gedanken sind auch bei den Menschen in Israel, die angesichts des massiven Beschusses des iranischen Regimes um ihre Sicherheit und um ihr Leben fürchten. Ebenso bei den Menschen in der ganzen Region, deren Sicherheit durch die bewusste regionale Eskalation des Irans und seiner Proxys bedroht wird. Der Schutz der Zivilbevölkerung muss Priorität haben. Die Bedrohung, die vom iranischen Terror und seinem Atom- und Raketenprogramm für die ganze Welt ausgehen, sie sind mehr als real. Was aber nicht bedeutet, dass alles stimmt, was Donald Trump dazu gesagt hat. Diese Bedrohung ist ganz besonders real für die Menschen in Israel, deren Staat das Mullah-Regime vernichten will. Das waren niemals leere Drohungen, sondern sie wurden immer wieder auch mit Raketen, mit Gewalt und mit Terror untermauert. Die Liste der schwersten Menschenrechtsverletzungen und der schlimmsten Brüche des Völkerrechts dieses iranischen Terrorregimes, sie ist mehr als lang und blutig. Meine Damen und Herren, die Hoffnung so vieler Menschen auf ein Leben in Frieden, Sicherheit und Freiheit im Iran trifft aber auf einen Präsidenten Trump, der sich gemeinsam mit Premierminister Netanyahu zu diesem Angriff entschlossen hat, ohne einen echten Plan zu haben, wohin das alles führen soll. Mal ist von Regime Change die Rede, dann von Verhandlungen mit den Vertretern des Regimes und dann wieder doch nicht. Auch in der Frage von Bodentruppen will man ja nichts mehr ausschließen. Und diese gefährliche Strategielosigkeit zeigt leider Donald Trump, dem geht es eben nicht um die Zukunft der Menschen im Iran. Die völkerrechtlich legitimierten Militäreinsätze in Libyen und in Afghanistan und der völkerrechtswidrige Krieg im Irak waren sehr unterschiedlich. Diese Einsätze der letzten Jahrzehnte haben uns aber mehr als brutal vor Augen geführt, sogar dann, wenn es vermeintlich schnelle militärische Erfolge gab, große Konzepte für langfristige Truppenpräsenz und Wiederaufbau vorhanden waren, waren die Folgen danach leider mitnichten Frieden, Sicherheit und Stabilität, sondern es entstand auch ein neuer Nährboden für weitere Radikalisierung, Gewalt und Instabilität. Meine Damen und Herren, was tut die Bundesregierung in dieser Lage zugegebenermaßen voller Dilemmata? Der Nationale Sicherheitsrat hat am Sonntag getagt. Dieses viel gepriesene Gremium, das sollte doch für bessere Handlungsfähigkeit, eine klare Linie und ein gemeinsames Lagebild der Bundesregierung sorgen, so die großen Versprechen. Bisher war davon jedenfalls aber nicht viel zu sehen. Es gab scheinbar offensichtlich am Anfang nicht einmal einen Plan zur Evakuierung der deutschen Staatsbürgerinnen, stattdessen flapsige Bemerkungen, widersprüchliche Aussagen und einen überforderten Außenminister. Erst aufgrund der großen Kritik wurde dieser schwere Fehler korrigiert. Und die Bundesregierung, wir konnten es in dieser Debatte beobachten, erlaubt sich sogar zwei unterschiedliche Bewertungen der Lage. Die eine kommt von der Union, die eine kommt von der SPD. Nachzulesen ist es bis hin in die Statements des Kanzlers und seines Vizekanzlers. Und solche Widersprüche, die kann man sich in einer solchen Weltlage doch nicht leisten. Meine Damen und Herren, die hohen Voraussetzungen, die das Völkerrecht an das Recht auf Selbstverteidigung durch einen Präventivschlag knüpft, sie sind mit großer Sicherheit beim Einsatz der USA und Israel nicht erfüllt. Dass aber insbesondere der Kanzler und der Außenminister sich wiederholt bei Donald Trump und seiner tiefen Missachtung des Völkerrechts einfach wegducken, das ist doch keine kluge Strategie. Man fragt sich wirklich, spielt das Völkerrecht mit seiner besonderen Rolle im Grundgesetz für diese Bundesregierung überhaupt noch eine Rolle? Und die Probleme und die schwierigen Dilemmata, sie verschwinden auch nicht einfach, weil man sie ängstlich verschweigt. War die Botschaft von Kanzler Merz in Washington vor Donald Trump gestern wirklich, dass er tun und lassen kann, was er will? Das kann nicht unser deutsches Interesse und das kann auch nicht die Antwort des Bundeskanzlers sein. Statt unseren britischen und spanischen Freunden zur Seite zu stehen, fällt der Kanzler ihnen dann auch noch vor Donald Trump unterwürfig in den Rücken und versucht dann erst im Nachhinein nachzusteuern. Solidarität, Stärke und europäische Führung sieht anders aus. In diesem alten Trott, da wird es nicht gelingen, sich in dieser neuen rauen Welt zu behaupten. Es ist Zeit, das zu ändern. Denn es ist nicht gesagt, dass Deutschland und Europa in dieser ernsten Weltlage so unter ihren Möglichkeiten bleiben müssen. Vielen Dank.
Wir hören Jürgen Hart für die CDU-CSU.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein kurzer Satz zu Kollegin Agnetha Brugger. Wir haben hier, als wir den NATO-Gipfel von Den Haag bewertet haben, letztes Jahr im Sommer, übereinstimmend unter demokratischen Parteien gesagt, es ist gut, dass wir diesen Weg mitgehen, 3,5% plus 1,5%. Und es ist gut, dass die gesamte NATO das tut. Und wir akzeptieren, dass die Spanier sich da eine Ausnahme von Ausbedungen haben. Aber wir würden uns wünschen, dass die Spanier auch ihre 3,5% Verteidigungsausgaben tätigen. Das und nichts anderes hat der Bundeskanzler gestern bei Donald Trump gesagt. Und das ist völlig richtig. Ich kann dem deutschen Steuerzahler nicht erklären, warum wir es akzeptieren, dass die Spanier für sich meinen, diesen Sonderweg gehen zu müssen. Ich kritisiere die spanische Regierung für ihre Haltung an diesem Punkt. So, das hat aber mit der Debatte des heutigen Tages wenig zu tun, aber ich fand, es muss an dieser Stelle gesagt werden. Allein um den 9. Januar diesen Jahres herum 56.000 Tote, 36.000 Tote niedergeschossen von dem Regime in Teheran auf der Straße. Weit über 50.000 Menschen in Gefängnissen gelandet sind. Es gibt Bilder von getöteten Menschen.
Würden Sie eine Zwischenfrage von Bündnis 90 Die Grünen gestatten?
Gerne, bitte.
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade noch mal auf das rekurriert, was in Washington passiert ist. Jeder, der genau hinguckt, sieht, wenn ein Europäer den anderen in den Rücken fällt. Und genau das hat Friedrich Merz in Washington gemacht. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, und ich habe mich auch immer dafür ausgesprochen, dass Spanien seine Verpflichtungen nachgeht bei der NATO, die wir übrigens als Deutsche nur deshalb nachgehen können, weil wir hier zusammen das Grundgesetz geändert haben. Aber das sind Dinge, die klärt man in Europa, unter Europäern und nicht in einer Situation, wo Spanien sich entschlossen hat, dieser sicherheitspolitischen Aktion, die die Amerikaner da machen, die super gefährlich ist, die ganz viele Risiken mit sich bringt, zu sagen, da wollen wir nicht Teil von sein. Und dann noch den Spaniern in den Rücken fallen. Ich finde das antieuropäisch von Friedrich Merz an der Stelle. Und ich glaube nicht, dass das den deutschen Interessen entspricht. Danke schön.
Liebe Frau Kollegin Nalli, Sie haben ja indirekt mir Recht gegeben. Der Bundeskanzler hat in keiner Weise kritisiert, dass die spanische Regierung an diesem Punkt, was diesen Iran-Einsatz angeht, eine andere Meinung hat als wir. Es ging um die Frage, ob der Präsident der Vereinigten Staaten recht hat mit seiner Erwartung, dass auch Spanien seine NATO-Pflichten erfüllt. Und da würde der deutsche Bundeskanzler sich selbst und seine eigene Überzeugung verleugnen, wenn er nicht sagen würde, ja, auch ich würde mir wünschen, dass die spanischen Kollegen das tun. Und ich glaube, dass wir in der NATO auch zu einem Punkt kommen werden, wo auch Spanien diesen Schritt mit uns gemeinsam gehen wird. Ich möchte in meiner Rede fortfahren. Das, was wir am 9. Januar auf den Straßen Teherans gesehen haben. Für mich das Schockierendste, dass es eben Bilder von Leichen gibt. Da sieht man, sie sind in den Kopf geschossen worden und sie haben im Arm noch die Kanüle, wo man sehen kann, dass sie im Krankenhaus gelegen haben und behandelt worden sind, als sie getötet wurden. Das ist ein Regime, das auch im 21. Jahrhundert in diesem schrecklichen, wo wir viele Beispiele für schreckliche Menschenrechtsverbrechen haben, eine wirkliche Ausnahme darstellt. Und ich bin Omid Nuripur dankbar für seine sehr eindrückliche Darstellung der persönlichen Erfahrung mit diesem Regime. Ich weine den Mullahs im Iran, im Teheran, keine Träne nach. Das iranische Atomprogramm, das iranische Raketenprogramm, der iranisch finanzierte Terror in der Region, aber auch in Europa, ist eine konkrete Gefahr auch für uns. Und im Übrigen auch für die Ukraine, wie wir wissen, durch die Waffenlieferungen. Und deswegen ist die Zerstörung des Raketenprogramms des Iran in unserem deutschen ureigenen Interesse. Wir wissen, dass es im Juni gelungen ist, das Atomprogramm deutlich zurückzuwerfen, den Bau der Bombe. Wir wissen aber auch, der hoch angereicherte Uranbrennstoff ist weiter im Land verfügbar. Und wir wissen, dass das Raketenprogramm der Iraner wieder auf einem sehr hohen Niveau angekommen war, wo tatsächlich monatlich rund 100 neue Raketen gebaut werden konnten. Diese Gefahr, die das für die Welt und auch für uns bedeutete, wird durch die gegenwärtige Aktion aus der Welt genommen. Unser Ziel ist es, dass das iranische Regime abgeht von diesem Kurs. Und ich fürchte, das geht nicht mit den bisherigen Machthabern und auch nicht mit ihren Nachfolgern. Ich bin dafür, wir müssen uns dringend mit engagieren dafür, dass der Konflikt nicht in der Region ausgreift. Ich sehe keine Spirale der Gewalt gegenüber der arabischen Welt, weil ja das, was der Iran tut, einseitige Angriffe gegen diese arabischen Staaten ist, aber umgekehrt diese arabischen Staaten nicht, wie es ihr völkerrechtliches Recht wäre, sich dagegen wehren, sondern im Gegenteil sehr besonnen und sehr, sehr behutsam damit umgehen, im Vertrauen und hoffen darauf, dass die Amerikaner und Israelis tatsächlich diese Angriffsfähigkeiten in Kürze zerstören werden. Deswegen sehe ich diese Spirale der Gewalt nicht, sondern im Gegenteil, ich danke der arabischen Welt dafür, dass sie so besonnen mit der Situation umgeht. Ich finde es gut und richtig, wie die deutsche Bundesregierung mit der Situation der in der Region gestrandeten Deutschen umgeht. Ich finde es auch gut, dass große Reiseunternehmen sagen, wir holen mit unseren Partnern, Fluggesellschaften die Menschen raus. Wir brauchen uns nicht auf die deutsche Bundesregierung zu stützen bei der Rückholung. Aber ich finde es auch gut, dass es für diejenigen, die dort stranden und tatsächlich nicht mehr weiter wissen, eine konsequente Hilfe gibt mit Hotline hier in Deutschland, mit konsularischer Unterstützung und mit Transport- und Flugunterstützung der deutschen Bundesregierung. Das ist ein richtig guter Schritt. Und ein Neuanfang des Iran braucht unsere ganze Sympathie und Unterstützung. Und das ist das große Fragezeichen, was wir alle haben. Kommen wir jetzt in eine Situation, in der der Iran in einem Art Limbo bleibt? Ich glaube, dann würden Teile des Iran abfallen, würden die Kurden, die Belutschen möglicherweise sagen, wir machen unser eigenes Ding ohne Zentralgewalt. Kommt es dazu, dass das Regime weiter Terror ausüben kann? Das wäre der schlechteste Fall. Und das Beste wäre, wenn das Volk die Chance hätte, die Dinge in die Hand zu nehmen und das Militär sich auf die Seite der Menschen stellt. Das wäre mein großer Wunsch. In diesem Sinne herzlichen Dank.
Wir hören Dr. Alexander Wolf für die AfD-Fraktion.
Verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, im Namen des Islam und ohne den leisesten Hauch von Skrupeln hat das Mullah-Regime wochenlang auf die eigene Bevölkerung geschossen, zum Teil völlig wahllos mit Schrotflinten. Vor den Krankenhäusern und Leichenhallen stapelten sich Berge von Plastiksäcken, am erschütterndsten die kleinen, für die von der sogenannten Sittenpolizei oder den islamischen Revolutionsgarden kaltblütig ermordeten Kinder. Das berichten etliche Überlebende der Massaker, die die Mullahs in den vergangenen zwei Monaten an der eigenen Bevölkerung angerichtet haben. Und nun die Situation seit dem 28. Februar. Die Trump-Administration hat hier mit chirurgischer Präzision einen Schlag gegen die Mullahs ausgeführt, im Einklang mit dem Völkerrecht. Das ist strittig. Wohl nein. Wobei allerdings sowohl die Amerikaner als auch die Israelis sich in der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats auf das Völkerrecht berufen haben. Die Amerikaner auf das präventive Recht zur Selbstverteidigung, die Israelis auf das Recht zur Notwehr gegen existenzielle Bedrohung. Das können wir hier nicht einfach jetzt entscheiden. Aber wir können uns fragen, lag dieser Schlag in unserem deutschen Interesse? Die Antwort ist auch hier nicht einfach. Ich sage durchaus, wenn erstens damit den Terrormachthabern der Kopf abgeschlagen und der Weg zu einem Regimewechsel von innen durch die Iraner selbst erleichtert wurde und wenn zweitens alles getan wird, um einem langen Krieg, einem Flächenbrand entgegenzuwirken. Damit steht und fällt allerdings tatsächlich die Bewertung der Lage. Die Linken sind verblüffend still. Die noch vor kurzem Jinjan Azadi, Frau, Leben, Freiheit skandierten, ergehen sich jetzt in endlosen Erörterungen über völkerrechtliche Fragen. Es ist nun mal keine junge orientalische Frau, die hier gegen die Mullahs vorgeht, sondern ein alter weißer Mann, Donald Trump. Da nimmt es kaum Wunder, dass die deutsche Mainstream-Presse aufheult und ihr liebstes Hassobjekt als den unmoralischsten Menschen der Welt diffamiert. Aber Moralisierungen helfen uns hier nicht weiter. Denn jeder, der im deutschen Interesse handeln will, darf die gegebene Situation nicht einfach moralistisch betrachten, sondern er muss das auch geopolitisch einordnen. Sprechen wir hier also auch über Geopolitik. China ist, ebenso wie Deutschland, ein Wirtschaftsriese mit Rohstoffarmut. Die größten Ölreserven der Welt hat Venezuela, die drittgrößten der Iran, und beider Hauptabnehmer war China. Es ist kein Zufall, dass Trump gerade diese Länder ins Visier genommen hat, denn genauso wie Maduros Verhaftung dient der laufende, gezielte Angriff auf den Iran nicht zuletzt auch der Verhinderung eines langen Krieges um Taiwan, für den China angewiesen wäre auf stabile Ölimporte, und Iran war ein wesentlicher Öllieferant für China. Insofern ist die Situation sehr viel komplexer, als vermeintliche Experten in den deutschen Medien, in den Talkshows uns das glauben machen wollen. Weiter. Die Mullahs stoßen benachbarten arabischen Golfstaaten mit ihren Vergeltungsschlägen vor den Kopf und treiben sie auf diese Weise weiter in Richtung der USA und in Richtung Israels. Auch das ist eine bemerkenswerte geopolitische Entwicklung infolge der Schläge vom 28. Februar. Und die Hisbollah erwies sich als weitgehend zahnloser Tiger. Die iranische Achse des Terrors scheint an ihr Ende gelangt. Und das jedenfalls ist eine gute Nachricht, sowohl für den Nahen Osten wie auch für uns. Vor allem zeigt dieser Krieg aber, wie fragil die Versorgung mit Öl und Gas von einem Tag auf den anderen werden kann. Wir sehen es an den in den letzten Tagen deutlich gestiegenen Benzinpreisen an den Tankstellen. Und wie falsch und kurzsichtig es war, die einwandfrei funktionierenden deutschen Kernkraftwerke ohne Not abzuschalten. Denn sie waren ganz entschieden eine Lehre aus der Ölkrise von 1973. Die deutsche Bundesregierung unter Helmut Schmidt propagierte seit 1974 massiv den Ausbau der Kernkraft als Freiheitsenergie, um energiepolitisch unabhängig zu werden. Die Geopolitik ist keine Spielwiese für traumtänzerische One-World-Enthusiasten oder schwelgerische Klimahüpfer. Sie ist knallhart. Unser Land muss dafür gerüstet sein. Und letzter Satz, dem stolzen persischen Volk wünschen wir ein Leben in Würde und Freiheit. Vielen Dank.
Wir hören Adis Ahmetovic für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Meine Gedanken sind zuallererst bei den Menschen im Iran und in der iranischen Diaspora, bei all jenen, die seit Jahrzehnten unter Repression, Gewalt und Unfreiheit leiden. Ihr Schmerz, ihre Hoffnung auf ein Leben in Würde und auch ihre Angst vor dem, was kommen wird, all das ist real. Es ist eine historische Zäsur, dass das Regime um Ali Khamenei möglicherweise Geschichte ist. Dass der Tod eines Tyrannen bei manchen Erleichterung oder sogar Freude auslöst, ist menschlich nachvollziehbar. Manche verglichen diesen Moment mit dem Fall der Mauer. Zugleich trauern andere um weitere Opfer und fürchten diese kriegerische Eskalation. Diese Ambivalenz ist zutiefst verständlich. Liebe iranischen Freundinnen und Freunde, wir stehen an eurer Seite, wir sehen euch und wir fühlen mit euch. Doch bei aller Emotionalität müssen wir als Parlament und als Bundesregierung einen klaren Kompass behalten. Der militärische Schlag und Angriff Israels und der USA gegen den Iran ist nach überwiegender Einschätzung von Experten völkerrechtswidrig. Es ist ein War of Choice von US-Präsident Donald Trump. Es gab im Vorfeld weder eine Konsultation des UN-Sicherheitsrates noch etwa in den USA einen entsprechenden Beschluss des Kongresses. Wie das Auswärtige Amt richtig gesagt hat, die nachträglich vorgetragenen Belege überzeugen nicht. Das festzustellen bedeutet keine Relativierung der Verbrechen des iranischen Regimes. Es ist eine nüchterne Bewertung auf Grundlage des Völkerrechts. Und ebenso klar ist, die iranischen Gegenschläge gegen 9 Nachbarstaaten, insbesondere dort, wo zivile Ziele betroffen sind, verstoßen nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern sie sind auch Kriegsverbrechen. Diese Gleichzeitigkeit von Wahrheiten auszuhalten und auszusprechen in Zeiten globaler Krisen sind essentiell. Nur so bleiben wir als Staat, Europa, unsere Bündnispartnerinnen und Bündnispartner handlungs- und funktionsfähig. Wer Recht und Regeln bricht, schwächt die internationale Ordnung, die uns schützt und unseren Wohlstand sichert. Und daraus folgt ebenso klar für uns als Land, für uns als Deutschland. Eine deutsche Beteiligung an dem Angriffskrieg darf es nicht geben. Das ist keine subjektive Entscheidung, sondern das untersagen Artikel 25 und Artikel 26 unseres Grundgesetzes. Die SPD-Fraktion wird da unser Land davor schützen und bei unseren europäischen NATO-Partnern dafür werben, sich in diesen Krieg nicht hineinziehen zu lassen, meine Damen und Herren. Wir erleben nämlich eine brandgefährliche Dynamik. Die Angriffe werden willkürlicher. Nicht nur präzise, sondern auch willkürlicher. Sie treffen immer mehr zivile Orte. Die Zerstörung ist umfassender. Der Krieg greift über iranisches Territorium hinaus und destabilisiert die gesamte Region. Das ist keine Strategie für Sicherheit. Das ist eine Eskalationsspirale, die in einem Flächenbrand enden kann. Und daher muss die Bundesregierung unmissverständlich klarstellen, wer militärisch handelt, trägt Verantwortung für das Morgen. Sollte es Pläne für einen Regimewechsel im Iran geben, müssen diese transparent gemacht werden den Partnern gegenüber. Verbunden mit einem tragfähigen politischen Konzept, das Anarchie und Bürgerkrieg verhindert und eine echte Perspektive für die Iranerinnen und Iraner eröffnet. Aber, meine Damen und Herren, ein solcher Plan ist derzeit aber nicht erkennbar. Stattdessen droht die iranische Zivilbevölkerung zum wiederholten Male zum Spielball unklarer politischer Strategien zu werden. Deshalb lautet unsere zentrale Forderung, wir brauchen zügig eine humanitäre Waffenruhe, meine Damen und Herren. In dieser humanitären Waffenruhe müssen wir vor allem die Zivilbevölkerung schützen und vor allem auch dafür sorgen, dass die Menschen, die hilfsbedürftig sind, dass die Menschen, die besondere Unterstützung brauchen, dass diese auch diese Unterstützung erhalten von Deutschland und auch Europa, meine Damen und Herren. Und das ist nicht nur ein symbolischer Akt, sie ist zwingend Voraussetzung dafür, zurückzukehren zur Diplomatie. Diplomatie heißt aber nicht nur tatenlos zu bleiben. Diplomatie heißt beispielsweise, die Opposition in Deutschland zu organisieren, die Opposition in Europa zu unterstützen, die Exil-Iranerinnen und Exil-Iraner zu sprechen, die Opposition auch im Iran zu unterstützen. Es heißt, gemeinsam mit den Golfstaaten nach Plänen zu arbeiten. Es heißt, gemeinsam auch dafür zu sorgen, dass es nach diesem Regime einen politischen Neuanfang geben kann für den Iran, aber abseits von militärischer Gewalt. Denn in den letzten Jahrzehnten hat kein Krieg, keine Marschflugkörper in dieser Region jemals zur Demokratie geführt. Wir brauchen Diplomatie, Stabilität und vor allem eine Zukunft für die Iranerinnen und Iraner. Unsere Solidarität gilt euch, meine Freundinnen und Freunde.
Wir hören Diana Hebstreut für die CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Verteidigungsminister, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Staatsministerin und vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Ereignisse der letzten Tage im Nahen Osten, die erfüllen mich mit sehr großer Sorge und auch mit tiefer Erschütterung. Meine Gedanken sind bei all denen in der Region, die von diesem Krieg unmittelbar betroffen sind, aber auch davon bedroht sind. Bei den Menschen in Israel, die nun um ihre Sicherheit bangen, bei den vielen Iranerinnen und Iranern, die seit Jahren unter diesem Regime leiden und nun zusätzlich noch durch Krieg und Zerstörung bedroht sind. Vor allem aber
sind meine Gedanken bei den ganz unerschrockenen und standhaften Frauen im Iran. Bei den Frauen, die trotz massivsten Druck und Repressionen weiterhin auf die Straße gehen, für ihre Rechte einstehen, ob das auf der Straße ist, ob das in Schulen ist, ob das in Universitäten ist oder auch jüngst auf dem Fußballplatz, wo junge iranische Frauen, und zwar die Frauen der Fußballnationalmannschaft, aus Protest ihre Nationalhymne eben nicht mitgesungen haben. Wer den Wert der Freiheit wirklich schätzt, der darf nicht wegsehen, wenn andere darum kämpfen. Der Weltfrauentag diese Woche, der erinnert uns einmal mehr daran, aber doch ist auch Verantwortung, Menschenrechte, Frauenrechte eben nicht nur an einem Tag zu zelebrieren, sondern ihn zu schützen, und zwar auch überall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass Deutschland in dieser sehr angespannten Situation eng mit unseren europäischen Partnern auch zusammenarbeitet. Ja, dass der Krisenstab tagt und dass deutsche Staatsangehörige unterstützt und dass alle diplomatischen Wege und Kanäle genutzt werden. Das ist verantwortungsvolles Regierungshandeln in einer sehr hochdynamischen Lage. Unsere Aufgabe hier im Parlament ist es, den Kurs der Bundesregierung konstruktiv zu begleiten, strategische Fragen ganz offen zu diskutieren und zugleich ganz klar benennen, wo liegen unsere Interessen. Und unsere Interessen sind die Sicherheit Israels, Stabilität in der Region vor Ort, auch im Iran vor allem, Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und die Stärkung der internationalen Ordnung, vor allem auf dem Recht und nicht auf der Macht, die momentan im Fokus immer mehr ins Gewicht rückt. Gerade in Zeiten militärischer Eskalation muss das Völkerrecht Maßstab unseres Handelns sein. Es ist und bleibt das Fundament unserer regelbasierten Ordnung in dieser Welt. Die Ereignisse im Nahen Osten zeigen, es ist sehr herausfordernd, das Völkerrecht in diesem Bedrohungsszenario wirksam anzuwenden und wie schnell wir dabei in ein völkerrechtliches Dilemma geraten können. Die Antwort darauf darf nicht sein, einfach Regeln auf die Seite schieben. Nein, die Antwort muss sein, Regeln durchsetzungsfähiger zu machen. Der Krieg sollte uns allen Anlass geben, ganz kritisch und selbstreflektiert Folgendes zu bedenken. Wie stärken wir denn internationale Institutionen? Wie machen wir Europa sicherheitspolitisch handlungs- und entscheidungsfähiger? Wie schaffen wir es, Sanktionen konsequent und wirksam auch durchzusetzen? Und wie gehen wir mit Regimen um, die systematisch an den Grenzen des Völkerrechts operieren oder es ganz und gar brechen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Zeit von Krisen entscheidet sich ganz, wie belastbar unsere Prinzipien sind. Unsere Stärke, unsere Glaubhaftigkeit, die misst sich daran, wie standhaft wir unsere Werte vertreten und für sie eintreten, gerade dann, wenn sie bedroht sind. Vielen Dank.
Ich darf das Wort erteilen, Pasa Mavi für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es für uns, die wir hier in der Sicherheit einer freien und demokratischen Nation diese Debatte im Parlament führen können, zunächst einmal wichtig, Empathie aufzubringen. Gerade angesichts einer öffentlichen Debatte, in der sich vieles um juristische Begriffe, Sicherheitsfragen und ökonomische Folgen dreht, die alle für sich genommen extrem wichtig sind. Empathie für die Bevölkerung im Iran, die seit 47 Jahren von diesem Regime systematisch unterdrückt und ihrer Freiheitsrechte beraubt wird. Empathie aber auch für dieselbe iranische Bevölkerung, bei denen viele Menschen aktuell große Angst empfinden. Ich will es so klar sagen. Todesangst empfinden vor den Bombardements durch die Vereinigten Staaten und Israel, die sich unter anderem in der dicht besiedelten Metropole Teheran abspielen und die mit Sicherheit auch als sogenannte Kollateralschäden diejenigen Menschen treffen, unter anderem die vor wenigen Wochen noch auf den Straßen dieser Stadt sich mutig diesem Regime gegenübergestellt haben. Und ich will es auch klar sagen, ein mehrwöchiger geplanter Krieg mit dermaßen intensiven Bombardements hat eben das Risiko, dass es zu tausenden zivilen Todesopfern im Iran kommen kann. Und natürlich haben dieselben Menschen im Iran auch Angst vor weiteren drohenden Repressionen durch das Regime selbst, das diese Lage jetzt ausnutzen will und es leider ja auch schon tut. Der tote Diktator Khamenei und die Verantwortlichen in diesem Regime haben hingegen keinerlei Empathie verdient. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass sich diese Diktatoren, dieses Regime für die zahlreichen Verbrechen an die Menschlichkeit und die jüngste entsetzliche Terrorwelle, die schlimmste in der Geschichte der Islamischen Republik, vor dem Internationalen Strafgerichtshof werden verantworten müssen. Und gerade deswegen sage ich als jemand, der diese militärische Operation mit unabsehbaren Folgen kritisiert, genauso wie unser außenpolitischer Sprecher Adis Ahmetovic, es ist gut, dass dieser Diktator nun Geschichte ist. Und ich kritisiere keine Iranerin und Iraner, und ich bin der allerletzte, der das tut, für die Emotion, das als gerecht zu empfinden. Und gleichzeitig ist der Satz richtig, dass wir in dieser Welt keine bessere Richtschnur haben als das Völkerrecht und die internationale Ordnung, die gerade seit den ersten Januartagen bereits durch Handlungen des US-Präsidenten schwer unter Druck gekommen ist. Und ich finde es vor diesem Hintergrund richtig, dass wir als sozialdemokratische Fraktion genauso wie der Premier Sanchez und der kanadische Premier Carney und im Übrigen auch unsere Partner, um es auch noch mal klar zu sagen, die amerikanischen Demokraten, die Democrats, warnen vor einer Politik, die das aushebeln will und das auch sehr klar ansprechen. Joe Biden und Kamala Harris wären jedenfalls im Weißen Haus nicht über die Grenzen der internationalen Ordnung und des Völkerrechts hinausgetreten. Und zu dieser Betrachtung gehört in diesem Krieg auch, und das hat mein Kollege Ahmetovic gerade gesagt, dass mögliche Kriegsverbrechen auf beiden Seiten klar benannt und untersucht werden, denn der Iran bricht aktuell genauso das Völkerrecht mit seiner furchtbaren Aggression in der Region. Wir sind jedenfalls in eine Eskalationsspirale gekommen, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Niemand weiß zur Stunde, welchen Plan genau die Vereinigten Staaten und Israel bezogen auf die Zukunft des Iran verfolgen. Möglich ist in dieser Lage alles, aber das Risiko für Destabilisierung und einen Flächenbrand in der Region ist enorm. Eine Feuerpause, das hat der Kollege Ahmetovic, das hat auch Rolf Mützenich dieser Tage gesagt, ist in diesem Moment von absoluter Notwendigkeit dringend geboten zum Schutz der Zivilbevölkerung und die Rückkehr zum Verhandlungstisch. Das will ich abschließend sagen. Angesichts der Unberechenbarkeit und Rücksichtslosigkeit des Regimes mache ich mir ehrlich gesagt sehr große Sorgen. Sorgen um die Inhaftierten in den Foltergefängnissen des Regimes, Sorgen um alle Menschen, die auf Listen stehen und genauso Sorgen um den Schutz der iranischen Exil-Community. Das sollten wir genauso im Blick behalten und wo notwendig Maßnahmen ergreifen. Ich bete für die Menschen im Iran und hoffe sehr, dass sie sich ein freies und souveränes Land werden erkämpfen können. Die Bevölkerung in diesem einst stolzen Land mit Hochkultur, das durch ein autoritäres Regime in den Abgrund geführt worden ist. Sie hätten es verdient. Vielen Dank.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir Alexander Radwan für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit dem Wochenende wird das Terrorregime im Iran von Amerika und von Israel bombardiert und angegriffen. Ein Regime, das die Vernichtung Israels propagiert und betrieben hat. Ein Regime, das dieses Ziel über seine Proxys verfolgt hat, meine Damen und Herren. Aber diese Proxys, die Hamas, die Houthis, die Hisbollah, sind nicht nur eingesetzt worden gegen Israel, sondern sie sind diejenigen, die die Länder, wo sie sind, destabilisieren. Dort ist Bürgerkrieg. Die Menschen im Libanon, die Menschen in Jemen, die Menschen in Syrien und im Irak leiden unter diesen Proxys. Es ist die gesamte Region, meine Damen und Herren. Und es ist nicht nur der Terror, der in der Region ist, sondern der wird auch noch in die Welt hinausgetragen, meine Damen und Herren. Und, was ganz schlimm ist, dieser Terror wird auch gegen das eigene Volk gerichtet. Und jetzt, seit ein paar Tagen, wird dieser Terror auch gegen die unmittelbaren Nachbarn, gegen die Golfstaaten gerichtet. Diejenigen, die alles dran gesetzt haben, bis zum Schluss, und ich erinnere nur an die Aussage des omanischen Außenministers, bis zum Schluss alles dran gesetzt haben, hier diplomatisch voranzugehen, meine Damen und Herren, eine Lösung zu finden. Und der Iran bombardiert jetzt diese Nachbarn, mit denen sie teilweise sogar eng zusammengearbeitet haben. Meine Damen und Herren, die GCC hat in ihrer Resolution den Angriff der Iraner völkerrechtlich verurteilt, nicht von Israel und von Amerika. Und der Iran, wie wir wissen, hat an ballistischen Waffen gearbeitet, an den Raketen, an Atomwaffen. Und diese völkerrechtliche Diskussion, die wir führen müssen, muss natürlich auch die Frage beantworten, kann es sein, dass die völkerrechtliche Praxis, wie wir sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben, dazu führt, dass ein Regime, das selber das Völkerrecht bricht, meine Damen und Herren, ein Regime, das die Menschenrechte missachtet, dadurch geschützt wird. Diese Antwort müssen wir auch finden. Und wären wir zu spät gewesen, weil wir der Meinung sind, es ist völkerrechtlich noch nicht alles getan, und stellen wir uns vor, sie hätten die Atomwaffe, was würde denn dann heute in der Region passieren? Jeder plädiert für Gegeneskalation. Aber meine Damen und Herren, irgendwann muss diese Frage beantwortet werden. Wenn jemand nicht will, wie kann man ihn dazu bringen, davon abzulassen? Und nach der hoffentlich nicht kommenden Eskalation und der Definition der militärischen Ziele, wie zum Beispiel Beseitigung der Produktion von Waffen und kein Atomprogramm, gilt es natürlich auch jetzt über den Exit zu reden. Aus dem militärischen Weg muss ein diplomatischer werden. Hier sehe ich die Rolle Deutschlands in der Region. Es sind unsere Nachbarn, meine Damen und Herren, mit denen wir oft viel in dem Schicksal teilen. Und natürlich ist es dringend notwendig, dass vom Iran keine Bedrohung mehr ausgeht. Für die Iraner selber und für die unmittelbare Nachbarschaft und darüber hinaus. Und ich wünsche Stabilität in deiner Heimat, Omid. Bürgerbeteiligung. Ich hoffe vor allen Dingen aber nicht, dass es Bürgerkrieg gibt in der Region. Dass wir daran teilhaben können, dieses zu verhindern. Die Sicherheit Israels. Die Befreiung der Nachbarländer von den Proxys, damit sie in den eigenen Strukturen, in ihren staatlichen Strukturen handeln können, um darauf auch wieder die Wirtschaft aufzubauen, meine Damen und Herren, ist notwendig. Und was mir schon wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn wir über die Neuordnung in der Region reden, meine Damen und Herren, im Nahen und Mittleren Osten, ist, dass natürlich das nur mit allen Fragen geht, die dort sind, und mit allen Ländern, meine Damen und Herren. Und dazu gehört auch, neben der Sicherheit Israels auch eine Perspektive für die palästinensischen Menschen in der Region. Ohne dem wird es eine dauerhafte Neuordnung des Friedens in der Region nicht geben. Und lassen Sie mich abschließend all denjenigen, die daran arbeiten, dass deutsche Bürger entsprechend rauskommen, zügig rauskommen. Ich habe am Wochenende selber dreimal mit dem Auswärtigen Amt gesprochen oder mit dem Konsulat vor Ort, die sich da einsetzen, damit die Bürger rauskommen. Danke für den unermüdlichen Einsatz unserer Leute, den Beamten in dem Bereich. Und ich danke auch zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ganz klar gesagt haben, wir schauen auf jeden, der bei uns zu Gast ist, dass er ordentlich versorgt wird, dass er rauskommt. Und gestern kam ja schon die erste Maschine der Emirates, meine Damen und Herren. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir alle unsere Verantwortung dort gerecht werden. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich darf damit diese Aussprache beenden. Ich rufe auf den